Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Quotenfrau. Heute mit einer ganz besonderen Frau, die ich vor über einem Jahr kennenlernen durfte und mir schon damals gedacht habe, Ursula, du brauchst die in deinem Podcast. Und vor kurzem haben wir uns bei einer Preisverleihung wieder gesehen, wo sie den oberösterreichischen Frauenlandespreis gewonnen hat. Und man dachte so, jetzt heißt es, die Chance nutzen. Ich darf euch vorstellen, Frau Professor Magister Dr. Martina Geisch. Sie ist Professorin und Programmleiterin für den Studiengang Design of Digital Products am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich. Sie war über 7 Jahre lang wissenschaftliche Leiterin vom Diversity Management an der FH Oberösterreich und forscht im Bereich von digitaler Transformation, KI-Ethik und Future Skills. Außerdem ist sie Preisträgerin vom Diversitas-Preis, den sie 2017 bekommen hat, und vom Grete Rehor-Preis, den sie 2023 bekommen hat. Liebe Martina, ich freue mich unglaublich, dass ich heute hier bei dir sein darf. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Lass uns doch gleich zu dem Thema kommen, das über diesen Podcast schwebt und herrscht, und zwar zur Quote. Was sagst du dazu? Brauchen wir sie oder kann sie weg?
Also da habe ich eine sehr klare Haltung, nämlich solange sich die demografische Realität unserer Gesellschaft nicht auf allen Unternehmensebenen abbildet, brauchen wir die Quote. Dazu möchte ich kurz sagen, wenn wir uns anschauen, laut Global Gender Pay Gap Report braucht es noch 131 Jahre, bis wir globale Gleichstellung haben. Wenn wir uns die wirtschaftliche Gleichstellung anschauen, braucht es sogar noch 257 Jahre. Und ganz generell denke ich mir einfach, es wird sehr oft auch sehr verkürzt gedacht. Die Quote bezieht sich ja oft ja nicht nur auf die Frau, sondern es gibt ja eine bestimmte Gruppe von Menschen, die in den Führungsebenen ist. Das ist eine Gruppe mit demselben Alter, wir wissen das, mit derselben Sozialisierung, demselben Habitus, dasselbe Geschlecht und sehr oft sogar denselben Vornamen. Und wenn man sich jetzt anschaut, es gibt ganz viele Diskriminierungsformen, Menschen mit anderen Ethnien, Altersdiskriminierungen, aber natürlich auch, wie wir eben gesagt haben, von den Geschlechtern, aber auch natürlich Behinderung. Also es gibt also viel zu tun.
Das heißt ganz klar für die Quote. Jetzt ist ja so, dass du an einer FH in Oberösterreich lehrst, die durchaus ein Geschlecht, glaube ich, sehr stark repräsentiert. Wie siehst du es im wissenschaftlichen Kontext? Wie geht's ihr bei der FH Hagenberg mit der Quote oder beziehungsweise mit der Aufforderung von Frauen um, dass sie in die Technik, in die MINT-Berufe gehen sollen?
Ja, da darf ich tatsächlich eine Vorreiterrolle spielen. Ich habe als Hochschulforscherin einige Studien gemacht. Die letzte Studie war die Mentality-Studie, wo ich 1500 junge Frauen befragt habe, was für Faktoren eine Rolle spielen, in die Technik zu gehen oder eben sie davon abhalten. Und da sind ganz viele Handlungsempfehlungen rausgekommen. Ich hatte die dann in der Schublade und es war dann die Frage, ja, jetzt Papier ist geduldig, was mache ich damit? Und da kam dann eine sehr glückliche Fügung, nämlich die Porsche-Informatik hat sich vor einigen Jahren am Softwarepark etabliert und die Irmgard Gmachl, die damalige Lab-Leiterin hier in Hagenberg, die sehr ähnlich für Themen brennt wie ich selbst. Wir sind zusammengekommen. Dazu kommt, es braucht immer einen sogenannten Male Ally, also einen Mann, der in einer Machtposition ist und uns den Weg auch ebnet. Und das war in unserem Fall der Bert Kerschbaumer, der Dekan von Hagenberg. Und in dieser Dreierkonstellation haben wir uns überlegt, jetzt habe ich die ganzen Findings, probieren wir doch einen Studiengang zu etablieren, der einfach vieles anders macht, der im Entwicklungsteam primär Frauen hat, der auf weibliche Lehrkräfte setzt, der in der Zielgruppenansprache anders vorgeht und der vielleicht auch inhaltlich jene Themen adressiert, die ich in den Studienergebnissen besonders relevant gefunden habe, um mehr Frauen zu gewinnen. Und das haben wir gemacht. Und aktuell haben wir eine Frauenquote von über 90% in diesem Programm. Und das ist ein Bachelor of Science.
Was macht dich da besonders stolz drauf?
Es ist so, wenn man diesen Weg gehen möchte, hat man natürlich sehr viele Menschen, die einem das vorher schon sehr madig reden oder einem den Erfolg nicht gönnen. Oder es gibt einfach wesentliche Elemente, die das Ganze sehr schwierig machen. Und ich bin einfach darauf stolz, dass dieser Weg, dass ich den konsequent gegangen bin und dass ich das jetzt zeigt, dass dieses mein Baby sozusagen richtig gut fliegt und die Preise, die ich dafür erhalten habe, zeigen ja auch, dass das wirklich ein sehr geglückter Weg ist.
Warum denkst du, braucht es denn mehr Frauen in MINT-Berufen? Wozu eigentlich?
Also zum einen einmal denken wir an die KI und ich arbeite sehr viel mit KI-Systemen. Die sind ja weder fair noch unfair. Die sind im Prinzip eine Repräsentation dessen, was wir in der Gesellschaft haben. Und wir haben in der Gesellschaft eine sehr patriarchale Struktur, sehr viele Männer. Und wenn jetzt diese Männer diese KI-Systeme befüllen, dann machen sie das mit bestem Wissen und Gewissen aus ihrer Sicht. Und es braucht, und das meine ich jetzt eben auch mit der Repräsentation, nämlich nicht nur Frauen, sondern es braucht unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche soziale Gruppen, unterschiedliche Ethnien, Menschen, die, und ich denke da an den globalen Süden, der da ganz oft auch vernachlässigt wird hinsichtlich dieser ganzen Eingabe von Daten. Das heißt, es braucht uns alle, die solche Systeme repräsentieren und diese demografische Realität unserer Gesellschaft dort abbilden. Daher brauchen wir auch ganz dringend Frauen in der IT-Entwicklung, KI-Entwicklung.
Und lass uns jetzt ein bisschen tiefer in deine Geschichte einsteigen. Also wo kommst du her? Warum brennt dein Herz auch für die IT und jetzt auch KI, künstliche Intelligenz? Was war dein Weg?
Also ich bin dieses klassische Mädchen, das ich auch beforscht habe und das ich versuche, jetzt in andere Richtungen zu lenken. Ich bin in ein klassisches Gymnasium gegangen. Ich komme aus Velden am Wörthersee, bin in Klagenfurt 8 Jahre lang in ein Gymnasium gegangen mit Schwerpunkt Sprache, war dann ein Jahr lang in Paris, habe dann mir gedacht, ja, ich studiere Dolmetsch, weil das kann ich ja sehr gut, Sprachen, habe dann in Graz dieses Translationswissenschaft-Studium abgeschlossen, war einige Jahre im Ausland, habe in Schottland studiert, habe in Frankreich studiert, habe einige Jahre, ich glaube insgesamt 5 Jahre im Ausland gelebt und kam dann zurück und war dann mit einem Techniker verheiratet und der hat dann in Oberösterreich, also an der Chemieingenieur, ist ja von der Ausbildung einen Job bekommen und ich war dann in Oberösterreich und habe dann Fuß gefasst, damals noch klassisch am Wifi, habe dort einige Sprachkurse gemacht und bin dann ins International Office an der FH Oberösterreich, also am Campus Hagenberg, angedockt. Und dort aber gleichzeitig relativ schnell in die Englischlehre und wurde dann Englischprofessorin. Und irgendwie habe ich halt gesehen, ich war damals in einem Studiengang, da waren damals nur Männer, fast an die 30 an der Zahl, und ich. Und ich war halt in vielerlei Hinsicht anders. Und da kommt jetzt dieses 30%, die 30%-Quote zum Vorschein, nämlich anders im Sinn, ich war eine Frau, ich habe nicht an der JKU studiert, wie fast alle meiner Kollegen. Ich war so exotisch anders. Ich habe an vielen Universitäten studiert, aber eben nicht an, bin keine Oberösterreicherin. Das heißt, ich hatte dieses, wenn ich Bourdieu jetzt bedienen darf, dieses soziale Kapital nicht. Und ich habe dann halt gemerkt, die waren natürlich alle gut vernetzt, die kannten sich und ich war einfach anders in vielerlei Hinsicht. Und dieses Anderssein ist schon sehr schmerzhaft. Einfach weil ich, wir sind soziale Wesen, man will wo dazugehören und ich habe das auch bei der Studie mit meinen jungen Frauen ganz stark bemerkt, wenn es halt 3 im Raum sind, die so sind wie ich, ja, dann fühle ich mich dazugehörig. Und dieses Dazugehörigkeitsgefühl, ich habe halt gemerkt, dass das natürlich dann auch unter den Studentinnen, die dann oft in den Studiengängen sehr alleine waren, oft 1, 2, 3, dann ist eine ausgefallen, man bleibt dann irgendwo sehr alleine zurück. Und diese 30%-Quote, nämlich dass es einfach, dass wir dazugehören, dass wir uns solidarisieren und so weiter, ist ein großes Thema. Und für das habe ich mich eingesetzt. Und ich habe halt gesehen, dass wenn uns das gelingt, dass wir uns einfach dann als Gruppe solidarisieren und uns auch dann, also dieser Sense of Belonging sich dann tatsächlich einstellt.
Das heißt, was hast du dann gemacht?
Ich habe mich damals wirklich ich war einfach, es klingt jetzt ganz komisch, aber ich war einfach einsam. Einsam im Sinne dessen, dass ich halt, sie waren alle ganz nett zu mir, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich gehöre da nicht dazu. Und ich habe dann das Glück gehabt, wir haben an der FH Oberösterreich eine Hochschulforschungsabteilung gehabt und die haben mich dann gefragt, ob ich mal ein bisschen coachen könnte, auch im Englischbereich und so. Und das waren halt so ganz tolle Frauen und ich bin dann in diese Frauenpower-Gruppe reingekommen und ich habe dann diesen Sense of Belonging ganz stark gefühlt, habe mich dann in dieser Hochschulforschung auch gut eingewoben und habe dann eben diese zwei unterschiedlichen Gruppen gehabt. Das heißt, mein Kontext in der Arbeit, das hat auch gepasst, das war alles sehr korrekt, aber dieser Sense of Belonging, da habe ich mich eben tatsächlich mit dieser Gruppe an Hochschulforscherinnen wirklich wohl gefühlt.
Das heißt, das, was du dort gelernt oder gespürt hast, hast du dann auch auf deinen Lehrgang umgemünzt. Was möchtest du diesen jungen Frauen, wenn drei Sachen überbleiben würden, was möchtest du denen mitgeben?
Ja, also das größte Thema, es kommt auch bei allen Forschungen heraus, ist der Confidence Gap, dass sich Frauen einfach trauen sollen. Das ist einmal das eine. Ja, traut's euch und habt nicht so viel Ängste, Sorgen, Selbstzweifel. Das soll einmal zum einen überbleiben. Das andere ist, öffnet's mal eine Tür, die ihr nicht kennt. Ich war ja selbst auch so. Ich bin in das Gymnasium gegangen, ich hatte diese Fächer, ich hatte Französisch sehr lang, da habe ich mir leicht getan und dann bin ich eben diesen Weg weitergegangen. Und ich sage immer, ich möchte Türen für Frauen anders öffnen, indem ich ihnen einfach sage, es ist eine Palette an Themen im ersten Semester, die könnt ihr studieren. Vieles ist euch vertraut, aber es gibt ein paar Dinge, die sind euch neu und vielleicht gefallen euch die total. Das heißt, öffnet mal eine Tür, mit der ihr per se nicht vertraut seid und traut euch da drüber. Also macht, seid mutig, das ist eigentlich eh wieder die sehr ähnliche Botschaft. Ja, und die dritte ist einfach auch dieser Sense of Belonging. Das heißt, je mehr wir werden, sei es jetzt auf Führungsebene, in den MINT-Berufen, desto mehr werden wir auch repräsentativ vertreten und dieser sogenannte Trickle-Down-Effekt, nämlich der Effekt, dass wenn in oberen Ebenen schon mehr Frauen sind, dass ich das dann eben, also oder dass ich das unten dann harmonisiert und sich dann irgendwie in allen Bereichen bestmöglich zeigt. Da gibt es zwar ganz unterschiedliche Forschungsergebnisse, aber ich hätte die Hoffnung, dass dieser Trickle-Down-Effekt dann tatsächlich auch Wirkung zeigt.
Du hast gesprochen, dass Frauen mutiger sein sollen, dass wir uns was trauen dürfen. Hattest du in deinem Leben bereits so Situationen, wo du deine Selbstzweifel überwunden hast? Und wenn ja, wie hast du das geschafft?
Ja, ich glaube nämlich, ich habe ein Riesenglück. Ich bin von ganz jungen Eltern groß geworden und ich habe so Eltern, meine Mutter war damals 17, mein Papa 20, die haben mich immer irgendwie ins kalte Wasser geworfen. Die haben mich mit 13 schon ins Ausland geschickt, die haben immer mir sehr viel zugetraut. Und ich habe diese, also ich glaube, ich bin da sehr untypisch gewesen. Ich habe mir immer extrem viel zugetraut, fast ein bisschen präpotent viel. Aber ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat, dass ich also diese Selbstzweifel so nicht kannte und hatte. Und ich bin einfach total dankbar über auch diese Erziehung, dass geh jetzt, mach das und tu und vor und geh. Und ich kann mich erinnern, ich war das Jahr in Paris und da ist mir im ersten Monat wirklich nicht gut gegangen. Da haben wir noch über Snail Mail ganz normale Briefe geschrieben und ich habe meinem Papa einen Brief geschrieben und der hat dann gesagt, also jetzt kommst du aber sicher nicht zurück. Ja, also was soll das? Ich meine, das ist ja der volle Gesichtsverlust und jetzt beiß dich durch und such da halt andere Familie und so. Und das war irgendwie schon sehr cool, weil ich mir denke, also ich als Mutter, ich habe selber zwei erwachsene Söhne, ich wäre wahrscheinlich jetzt nach Paris gefahren und hätte zurückgeholt. Und ich denke mir einfach, das war schon sehr, sehr cool, weil natürlich bin ich dann, habe das lässigste Jahr meines Lebens erlebt und bin dann eben gestärkt zurückgekommen und einfach nicht so sehr in Watte gebauscht, sondern sich halt wirklich stolz sein auf das, was man tatsächlich umsetzt und vielleicht auch durch schwierigere Passagen des Lebens alleine durchkommt. Und das ist eigentlich cool.
Und wann du jetzt... Du hast gesagt, du hast die innere Kraft immer schon gehabt. Hast du trotzdem einen Tipp für junge Frauen, für Führungskraft oder für auch Frauen, die schon im Leben stehen und sagen, sie haben trotzdem diese Selbstzweifel? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, so könnt ihr drüber kommen?
Also es gibt ja ganz viele Narrative. Narrative, wie zum Beispiel, um auf die Quote nochmal zurückzukommen. Ja, aber die Quote, das führt ja dann zu Qualitätsverlust, weil es werden ja nicht die Besten genommen und so weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach empirisch geleitet zu wissen, was Sache ist. Und da würde ich also gern sagen, es gibt zwei ganz gute Studien, eine in Deutschland und eine in Norwegen. Die Schachler Sarah 2024 hat eine Studie gemacht, die ganz klar gezeigt hat, Frauen sind tatsächlich, also es gibt überhaupt keinen Qualitätsverlust. Sie erhöhen oder steigern den Talentepool und die Quotenregelung führt definitiv zu besseren Ergebnissen und Frauen bringen null Qualitätsverlust. Einfach diese Dinge zu wissen, auch zu wissen, wie kann ich da dagegen halten? Wie knicke ich nicht ein, wenn einfach so alteingefahrene Narrative auf mich einprasseln, dass ich dann einfach sage, auch ganz klassisch, ja, also zu sagen, nein, weißt du, diese und jene und ich kann dir dieses Paper geben, lies das mal durch, du wirst sehen, du bist auf dem Holzweg, einfach diese Klarheit zu haben. Und da bin ich schon eine, die gern empirisch geleitet vorgeht und dann einfach sagt, du, ich habe da ganz klare Aussagen, das ist so und so und das hilft.
Du hast schon angesprochen, du hast zwei Jungs und bist bei Female Empowerment, würde ich das jetzt so sagen, sehr, sehr stark im Tun und im Wirken in Oberösterreich und darüber hinaus. Und hast auch angesprochen, es braucht immer Male Allies. Wie schafft es eine Mutter, ihre Jungs als Male Ally zu erziehen?
Das ist eine gute Frage, weil ich denke mir einfach, ich habe die größten Feministen großgezogen, die man haben kann. Und ich bin so stolz, wie meine Jungs für Frauenagenten einstehen. Ich glaube, man lebt ihnen das einfach vor. Sie haben halt dann natürlich im Laufe meiner Entwicklung, meiner beruflichen Entwicklung gesehen, dass es nicht immer einfach war, dass ich dann schon meine Rückschritte hatte oder Situationen, wo ich dann halt sehr geknickt nach Hause gekommen bin, ja, aber ich denke mir halt einfach, vielleicht liegt das auch, das haben ja Männer genauso, ja, es gibt einfach, prinzipiell ist es wichtig, ein gutes Umfeld zu haben und sich mit Menschen zu umgeben, männlich wie weiblich, und es gibt ja natürlich beide, die einem gut tun und in diesem Umfeld dann zu gedeihen und zu wachsen. Und das Schönste ist für mich tatsächlich zu sehen, wie meine Söhne auch ihre Freundinnen enablen, ihnen da, also entzückend auch irgendwie den Weg ebnen, ohne jetzt auf einer Mansplainer-Ebene ihnen die Welt zu erklären, sondern ihnen einfach, falls sie eine Möglichkeit haben, zur Seite stehen und sie auch ganz, ganz oft eben im Sinne des Empowerments, nämlich dass diese Selbstzweifel, die in uns Frauen anscheinend doch mehr schlummern als in Männern zu nehmen. Und das ist einfach eine wunderschöne Entwicklung zu sehen, wie man diese Jungs da großgezogen hat.
Und auf der anderen Seite hast du dich auch oder engagierst du dich auch für Mädchen, die eben in MINT-Berufen gehen wollen, da ein bisschen reinschnuppern. Was können jetzt Familien, Eltern unternehmen, damit sie die alten Rollenbilder aufbrechen, damit Mädels schon sagen, das mit der Technik, das kann ich mir vorstellen.
Also da hat diese Mentality-Studie auch ein paar ganz interessante Findings hervorgebracht, nämlich vor allem Mädchen, die von Männern, und das kann jetzt der Papa, der Bruder, der Schwager, der Cousin, der Nachbar gewesen sein, die Mädels, die von Männern enabled worden sind, wo die Männer gesagt haben, geh jetzt, setz dich daher, schauen wir uns das mal an, programmieren wir das, weiß ich nicht, hilf mit beim Zusammenbauen der Maschine, was auch immer, die haben ganz eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit, in einen MINT-Beruf zu gehen. Es hat sich gezeigt, dass Frauen das zwar auch tun, aber Frauen, weil wir schon beim MINT, bei dem Akronym Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sind, Frauen tendieren tatsächlich mehr in Richtung Naturwissenschaft, Wissenschaft, also alles, was Biologie und Chemie, auch natürlich auch Medizin ist, das ist ganz stark das Frauenthema. Technik ist dann tatsächlich, und auch Informatik, da gibt es 18% ja in Österreich, die Informatik studieren. Wir haben es im Hagenberg am Campus jetzt über 30% geschafft an Frauenanteil. Das ist jetzt diese magische 30%-Quote. Also einfach ihnen aufzuzeigen, ihnen auch Mut zu machen, sie mal mitzunehmen. Wir haben also verschiedenste Faktoren eruiert. Einer war, warum Mädchen oder was Mädchen antreibt, in diese Branche zu gehen. Das eine ist der Verdienst. Es wurde immer gesagt, na ja, Mädchen, die wollen da, natürlich wollen Mädchen auch gut verdienen, natürlich. Also der Verdienst ist definitiv ein großes Thema. Das andere ist die Flexibilität, die ich halt in einer, sagen wir mal, Informatikbranche tendenziell mehr habe, weil ich von überall her mit meinem Laptop arbeiten kann. Aber dann auch das reelle Tun, das Umsetzen in einem Workshop, Dinge tatsächlich, und da sind wir zum Beispiel mit einem Team von 6 Frauen bei der Kinderuni seit vielen Jahren aktiv. Wir machen so einen 3-tägigen Informatik ist sowas für Mädchen, ja, Workshop, wo wir einfach reine Mädchengruppen für diese Informatik, die Breite und die interessanten Berufsfelder, diese Kreativität, diese Innovation, was ist da alles hier? Also es gibt ja auch so viele alte Klischees, ja, die dann immer wieder auch natürlich in irgendwelchen Slapstick-Comedies reproduziert werden, die aufbrechen und zu zeigen, wie cool das eigentlich ist.
Jetzt habe ich beim, wie ich dich vorgestellt habe, schon gesagt, dass du auch im Bereich KI-Ethik und Future Skills forschst. Und da würde mich jetzt einfach brennend interessieren, erstens einmal dein Blick auf die Zukunft. Wie steht's denn um unsere Zukunft mit KI? Welchen Ausblick kannst du uns geben?
Also ja. Es gibt tatsächlich einige Berufe, die redundant werden, ja, aber es gibt zahlreiche, und es gibt da einige Studien, die zeigen, es werden sogar mehr Berufe neu geschaffen. Das heißt, im Prinzip sollten wir, und da bin ich im Rahmen von den Future Skills ganz stark auch am Forschen, wir sollten ganz stark auf diesen Human Factor setzen, ja. Also natürlich, wenn wir die KI als Sparring Partner sehen, als Tools, die uns tatsächlich viel repetitives, stupide Arbeitsthemen wegnehmen, die wir eh nicht wollen, weil wer mag da schon immer den gleichen automatisierten Prozess zu machen. Und wir uns mit unserer Empathie, mit Themen des Enablings, das kann uns die KI nicht wegnehmen, ja, mit der echten Menschlichkeit, also diese Human Interaction Tasks, diese sogenannten HIT Tasks, ja, auch die ganzen Themen wie, ich weiß es jetzt nicht, die klassischen handwerklichen Berufe, ja, das ist natürlich etwas. Und auch das, also ich denke mal zum Beispiel dieser Lehrberuf, ja, ich bin die motiviert, die den jungen Menschen diesen Sparkle gibt, ihnen diese Motivation, diese Freude, diese Inspiration gibt, das kann eine KI nicht. Das heißt, was wir brauchen, sind die sogenannten 4 Cs, da bin ich definitiv überzeugt im Sinne der Future Skills, nämlich Communication, wir sind die gut kommunizieren, Collaboration, wir sind die gut wahrscheinlich interdisziplinär, immer mehr interdisziplinär, Silos aufbrechen, arbeiten sollen. Creativity, wirklich die echte, genuine Kreativität kann eine KI nicht. Die kann Dinge neu verknüpfen oder anders verknüpfen, aber Neues schaffen kann sie nicht. Und dann natürlich, und das ist das Allerwichtigste, Critical Thinking. Wir müssen kritisch denken, wir müssen Halluzinationen erkennen, wir müssen wissen, was ist Fake News, wir müssen wissen, also all diese Themen, und da sind wir gefordert, und da geht aber auch viel in Richtung Weiterentwicklung für Lehrkräfte, die auch zu schulen, was es dann tatsächlich braucht für Future Skills.
Jetzt ist ja Hagenberg in meiner Wahrnehmung auch immer so ein bisschen eine Brutstätte von Startups, von neuen Ideen, von Dingen, die wirklich auch die Welt verändern können. Und gleichzeitig haben wir jetzt in meiner Wahrnehmung gerade auch so ein gewisses Ungleichgewicht nach Amerika, wo das Silicon Valley ist, wo ganz viel Aufbruchstimmung ist. Was denkst du, brauchen wir in Europa, in Österreich, damit wir da den Anschluss nicht verlieren?
Also die Rolle von Europa kann oder wird wahrscheinlich die Schiedsrichterrolle sein. Ja, wir sind total zwischen der USA und zwischen China eingezwickt und Europa ist da ein Zwerg. Ich meine, wir können uns gar nicht viel größer reden. Wo Europa aber gerade auch in Richtung Forschung drauf setzt, ist die Explainable AI, die Trustworthy AI. Und ich glaube, da haben wir eine gute und das zeigt sich ja im EU-AI-Act. Ich weiß, es gibt viele GegnerInnen, die sagen, ja, da würden wir uns jetzt noch mehr reglementieren und so weiter. Aber ich denke mir auch, wir schaffen Transparenz, wir zeigen, also wir müssen einfach Dinge, auch Risikoanalysen und so weiter vorantreiben, weil wir halt trotzdem schauen müssen als Menschheit, dass wir uns klare Regeln schaffen, dass diese Human Oversight oder dieser Human in the Loop, dass wir Menschen letztendlich den Blick auf die KI haben, auf all diese Themen, die so relevant sind. Und ich weiß natürlich, Amerika hat ganz stark den Markt, Marktinteressen im Sinn, die möchten natürlich bestmöglich kommerzialisieren, Geld machen. China möchte kontrollieren, die möchten natürlich alles überwachen. Und Europa in der Mitte wird hoffentlich so dieses Regulativ sein, dass bestmöglich diese Trustworthy, die Explainable AI vorantreibt und das wäre unsere Chance, sehe ich aus meiner Warte.
Wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich ganz stark ein tiefes Brennen und eine tiefe Leidenschaft für all diese Themen. Woher kommt es und hast du vielleicht einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, die da draußen sind und sagen, ich habe noch gar nicht das gefunden, was mich so begeistert wie die Martina, ihre Bereiche?
Ja, danke, ist voll nett. Aber das stimmt. Ich glaube, ich habe, wenn man mich gut beschreiben könnte, dann glaube ich, Leidenschaft ist etwas, was in mir wirklich ist. Ich glaube, dieses sogenannte lebenslange Lernen und das habe ich wirklich von Kind auf immer in mir getragen. Ich bin so neugierig und ich möchte mich einfach ständig weiterbilden. Also es ist mir so ein Anliegen, Dinge neu zu verquicken und neu zu erlernen. Und ich glaube, diese Lust, etwas zu finden, was einem Spaß macht, ja. Und ich bin absolut, also ich sage immer, gerade auch in den MINT-Berufen, ja, also das große Thema vom Purpose, ja, also dass es etwas sein soll. Ich möchte gut verdienen. Ich glaube, ich möchte es uns Frauen nicht absprechen. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, Hauptsache es macht uns Spaß. Nein, Hauptsache wir verdienen gut und wir finden etwas, was uns Spaß macht. Das ist ein Und, das muss ja kein Entweder-Oder sein. Und einfach das zu finden, einfach offen sein und zu schauen und vielleicht wirklich tatsächlich Türen öffnen, die man bis dato, an die man nicht gedacht hat. Ich sage immer meinen aktuell Studierenden oder die jetzt, meinen BewerberInnen, die sich da jetzt bewerben, vielleicht, ihr wisst ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht, vielleicht sagt ihr, und das ist tatsächlich jetzt bei meinen AbsolventInnen so, die nach 3 Jahren draufkommen, sie sind sensationelle ProgrammiererInnen und vor 3 Jahren haben sie nicht einmal gewusst, was ein Code ist und in der Zeit etwas zu entwickeln und herauszukitzeln, was einem gefällt, da muss man halt auch neue Wege einschlagen, also es zulassen, diese neuen Wege zu gehen und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns manchmal zurückhalten, weil wir uns halt nicht trauen. Und ich sage immer, es gibt die Komfortzone, nach der Komfortzone kommt die Angst, nach der Angst kommt das Lernen und nach dem Lernen kommt der Wachstum. Und ich kann nur wachsen, wenn ich auch diese Angst überwinde. Und ich glaube, diesen Schritt in die Angst, vor dem scheuen sich sowohl Männer als auch Frauen natürlich.
Am Ende unserer Folge habe ich jetzt noch eine Frage, die ich mitgenommen habe, denn ich habe ja schon gesagt, wir haben uns beim Oberösterreichischen Landespreis wiedergesehen und ich kann mich nur so gut erinnern, der Saal war voll und wir sind sogar in der gleichen Reihe gesessen und du hast es war noch am Anfang, ja, du hast so ein Strahlen im Gesicht gehabt und hast gesagt, hey, da sind so viele klasse Frauen, ich finde das gerade so großartig, wie viel Potenzial und wie viel großartige Frauen da zusammenkommen. Was ist denn das Geheimnis von Frauennetzwerken?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich auch da ist dieses Narrativ. Ja, da gibt's ja so viel bösartige Vokabeln, die uns Frauen beschreiben, vom Zickenkrieg über Stutenbissigkeit und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das nicht. Ja, ich kenne ganz tolle. Also das ist genau das. Ich glaube auch in diesen in höheren Ebenen, wo es dann immer dünner wird, ja, da ist es umso wichtiger, uns zu vernetzen. Und ich habe in Oberösterreich tatsächlich so viele tolle Frauen kennengelernt. Und ich bin einfach so glücklich, dass man sich hat. Und ich merke das halt jetzt einfach, diese Unterstützung. Natürlich, es ist immer eine individuelle Sache und es gibt da ganz ein lustiges ein Buch von der Caroline Kebekus, ja, es kann nur eine geben, diese eine, das Dornröschen, die eine, die, ich weiß nicht, das ist lustig dahergesagt, aber in Wahrheit ist es tatsächlich dieses Enabling, dieses Verständnis, die sich unterstützen. Und ich bin jetzt nicht eine, die irgendwo hingeht, um einen Vorteil zu bekommen. Ich gehe wirklich hin, um einen schönen Abend zu verbringen. Und das hat sich auch bei diesem letzten Abend gezeigt. Ich habe einfach so viel unglaublich schöne Gespräche geführt und ich habe auch gesehen, wie herzlich sich manche mit mir mitgefreut haben, und das kann man einfach nicht beschreiben, wie schön das ist.
Liebe Martina, wir sind am Ende unserer Folge angelangt und ich habe immer so kleine Blitzlichter. Wenn das für dich in Ordnung ist, dann werde ich ein bisschen fragen. Jede Frau sollte.
Jede Frau sollte an sich glauben.
Das hätte ich gerne schon früher gewusst.
Dass es viele Frauen gibt, die ganz starke Selbstzweifel haben, und was man dagegen tun kann.
Was kann man dagegen tun?
Ihnen Türen öffnen und das ganze Umfeld so weit sensibilisieren, dass man ihnen Mut zuspricht. Weil dieser Confidence Gap wächst nämlich mit dem Alter. Und wenn sie älter sind, ist das oft so überwindbar groß, dass sie einfach gewisse Wege nicht mehr einschlagen.
Wie schaffst du es, dich um dich selber zu kümmern?
Ja, ich merke das mit zunehmendem Alter, dass es immer mehr Raum braucht, auch für mich Zeit zu haben, weil ich einfach mehr Ruhephasen brauche. Das mache ich gern über den Sport, aber auch ganz gern über längere Spaziergänge mit netten Menschen, wo ich mich austauschen kann.
Diese Begegnung hat mein Leben verändert.
Das war bestimmt die Begegnung mit meinem Mann, der mir seit 35 Jahren zur Seite steht und auch einer der größten Feministen ist, den ich kenne.
Und gibt es eine Geschichte, ein humorvolles Erlebnis, vielleicht da in deiner Studienzeit im Ausland, an das du dich jetzt noch sehr gerne erinnerst?
Ja, ich lehre ja auch interkulturelle Kommunikation und da kommen halt immer wieder Geschichten. Ich habe eine sehr lustige Geschichte, nämlich tatsächlich in Schottland, als ich dort studiert habe, habe ich mit einer Britin zusammen gewohnt, die eigentlich ein halbes Jahr lang mit mir sehr wenig gesprochen hat, was mich sehr traurig gestimmt hat. Wir haben eine WG geteilt und eines Abends, sie hat immer wieder ihren Freund auch da gehabt, aber den habe ich halt auch immer nur ganz kurz mal flüchtig gesehen, und eines Abends kamen die sehr betrunken nach Hause und wir hatten rechts und links die Tür und er war auf der Toilette, pudelfasernackt, und hat sich an der Tür geirrt und hat sich dann zu mir ins Bett gelegt, und wir haben dann beide ziemlich laut geschrien und auch natürlich dann meine Mitbewohnerin, weil er hat sie tatsächlich vertan, und ich meine, es ist total super, wenn dann um 3 in der Früh ein nackter Mann dich betrunken ins Bett legt. Und seit der Zeit, und das war im Sinne der interkulturellen Kommunikation sehr, sehr hilfreich, weil der Humor hat das dann tatsächlich so aufgelockert, dass man dann tatsächlich eine ganz nette restliche Beziehung hatten und auch ganz nett miteinander gesprochen haben.
Super, herzlichen Dank. Liebe Martina, danke für dieses unglaublich spannende Gespräch. Danke, dass du vorangehst und für all die Frauen, die nach dir kommen, sei es in Hagenberg oder Oberösterreich im wissenschaftlichen Bereich, Türen öffnest. Danke dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart, und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ja, danke schön. Es war ein schönes und spannendes Gespräch und ich hoffe, du machst noch viel weitere. Dankeschön.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.